Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Martin Wolitz über seinen Lebensweg und die dabei entstandenen Bücher. Und los geht's.
Und heute begrüße ich den Martin Wolitz bei mir.
So wie die Stöckel am Sonntag beim Frühstück.
Genau, so in die Richtung wie die Stöckel. Nur, dass wir halt nicht bei der Stöckel am Frühstücks-Sonntagstisch sitzen, sondern halt bei dir in der Küche.
Ja.
Und werden ein bisschen über die und über dein Schaffen, beziehungsweise dein literarisches Schaffen reden. Also mittlerweile mindestens 4 Bücher sind, wenn ich das richtig sehe.
Das sind 4 Bücher. Zumindest so wie es da liegen. Es gibt noch eine Geschichte für meinen jüngsten Sohn, der mittlerweile auch schon 20 ist. Aber ja, die habe ich ihm geschrieben, wie er 5 Jahre alt war. Mhm. Weil damals hat eigentlich mein literarisches Schaffen begonnen.
Da machen wir gleich mal einen kleinen Cut, weil wir wissen ja alle, also ich kenne dich ja persönlich.
Ja.
Die anderen leider nicht.
Wer bin ich?
Genau.
Was kann ich? Warum sitze ich da?
Es gibt einen ganz einen blöden Spruch, den habe ich schon ein paar Mal benutzt, aber ich weiß nicht, ob der gut passend ist. Beschreibe dich einem Blinden, das ist ein bisschen komisch.
Okay. Ja, wenn der auf einer Tapa-Party ist, hat er viel zum Abgreifen. Nein, also mein Name ist Martin Wolitz, ich bin noch 55. Die Jahre gehen dahin, ist aber kein Problem, weil ich werde 140, habe ich mir vorgenommen. Mhm. Mystisches Alter möchte ich da erreichen, einfach um zu wissen, wie das ist. Mhm. Deswegen habe ich erst in 15 Jahren meine Lebensmitte. Schauen wir mal, ob das wirklich so hinkommt.
Das heißt, da würdest du dann älter werden als wieder froh, oder?
In der Richtung, das würde mich schon interessieren, ja. Weil ich sag, diese ganzen Gestalten, die wären ja Methusalem alt. Mhm. Und ja, warum soll man das als Mensch nicht in der heutigen Zeit auch zusammenbringen? Also vornehmen tue ich es mir auf alle Fälle. Ja, lebe mittlerweile im Mühlviertel in Oberösterreich, wo ich mit meiner jetzigen Frau vor 1,5 Jahren heraufgezogen bin aus Linz. Habe 3 erwachsene Kinder. Meine Tochter arbeitet in Frankreich, in Paris. Der mittlere Sohn arbeitet in Linz und lebt dort. Und der Jüngere, der lebt in München mittlerweile, macht dort eine Lehre zum Hotelkaufmann. Also sind weit verteilt. Aber das ist wir kommen da in Papas Fußstapfen, weil sich der auch schon sehr, sehr weit um den Globus herum aufgestellt hat und herumgetrieben hat.
Okay, inwiefern?
Ich bin sehr gerne gereist oder ich reise sehr gerne jetzt immer noch und hatte früher das Glück, dass ich mit meiner ersten Frau eine Hochzeitsreise gemacht habe, 9,5 Wochen, einmal um die Welt.
Also nicht den Kinofilm noch, sondern nur die Reisedauer.
Genau, die Reisedauer waren 9,5 Wochen damals. Einmal rundherum, das war schon sehr spannend. Und habe dann mit ihr noch relativ viele Reisen gemacht, ins weitere Ausland, fernere Ausland. Unter anderem haben wir mal einen Wüstentrip in Jemen unternommen und waren in den USA unterwegs und so weiter. Das war echt spannend. Und habe dann auch einen Job gehabt, wo ich dann so in Gebiete gekommen bin, die nicht so auf der Reiseroute vom Otto Normalverbraucher liegen. Das waren dann die ganzen ehemaligen Sowjetstaaten. Bin dann ein gutes Dutzend Mal nach Russland gefahren, war in den baltischen Staaten, Kasachstan, Usbekistan und was da alles gibt. Und das war so mit der Aufhänger dann auch zu einer meiner Geschichten, die ich dann geschrieben habe. Weil ja, das waren sehr gute Eindrücke und da hat man relativ viel mitnehmen können. Und Schauplatzentwicklung und Charakterentwicklung und so weiter, das ist das Um und Auf beim Schriftstellen. Und da habe ich dann sehr viele Eindrücke mitgenommen. Mhm.
Nach den 9,5 Wochen bist du dann dennoch viel beruflich umeinander gekommen?
Ja, es war dann, also ich war zu der Zeit selbstständig, bin halt Österreich und Deutschland relativ viel herumgefahren und war aber immer wieder unterwegs. Also ich habe mittlerweile von den europäischen Staaten 40 besucht. Das ist auch noch eins der Ziele, ich will sie alle haben, ist eh klar. Hab Ja, Nordafrika, also mit Ägypten und Tunesien, die klassischen Urlaubsdestinationen. Und was mir fehlt, ist Südamerika, das habe ich noch nicht geschafft. Würde mich noch reizen. Und Asien punktuell aufgeschlagen in Singapur. Und ja, aber ich reise gerne und nehme dort viele Eindrücke mit und gerade viele Charaktere, die man trifft, die man dann wieder in Geschichten verarbeiten kann.
Und was war für diese Destinationen, die drei Top-Destinationen, wo du sagst, okay, wenn, dann unbedingt die nur mal besuchen oder die sind mindestens eine oder mehrere Reisen noch zusätzlich wert?
Naja, das sind fast die klassischen Destinationen wie Neuseeland. Das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Da haben wir in 2 Wochen die Nordhalbinsel, also die Nordinsel von Neuseeland, mit einem Campingmobil umrundet. Was natürlich ein Knaller war Hawaii. Auch da waren wir 2,5 Wochen, nur ein bisschen verlängert und die Inseln abgegrast. Aber es ist genauso in also Europa, alles, was viel mit Wäldern ist, die skandinavischen Länder, Schweden vor allem, hat mir extrem gut gefallen. Österreich genauso. Also es ist schwierig zu sagen, wo man nicht mehr hin will, ist schwer zu sagen. Vielleicht ein, zwei Ecken, wo man sagt, das brauche ich jetzt nicht mehr. Aber
Was war das beruflich da so in deiner Selbstständigkeit?
naja, das war die Selbstständigkeit, war nur eher auf dem europäischen Bereich bezogen. Da habe ich Unternehmensberatung gehabt für Hotellerie und Gastronomie. Aus der Ecke komme ich von der schulischen Ausbildung und habe da in Österreich, in Tschechien, in Ungarn Projekte gehabt, Slowenien, die wir da betrieben haben. Es war dann vor allem in späterer Folge nach der Selbstständigkeit Bereich, wo ich dann in den Verkauf gegangen bin, wo wir dann Spezialbekleidung hergestellt haben, in technische Bekleidung, vor allem für Feuerwehren, Hitzeschutzbekleidung. Und das war dann der Bereich, wo ich dann in Osteuropa sehr viel unterwegs war. Und der Rest waren einfach nur Urlaubsreisen oder Hochzeitsreisen. Das ist
Das heißt, du bist eigentlich dann über das zu Fuß gekommen, kann ich das so richtig sehen?
naja, es war ein bisschen der Einstieg, ja. Kann man sagen, diese technische Arbeit war dann der Einstieg, wo ich dann einen Kollegen getroffen habe, mit dem ich mich dann für kurze Zeit selbstständig gemacht habe. Da haben wir dann einen Online-Shop aufgebaut, gemeinsam für Streckengeschäft, nur für österreichische Produkte. Und von dort ist dann weitergegangen eigentlich Richtung Technik im Bereich der Drucker. Und dann habe ich bei der Firma Rico angefangen und über die Firma Rico bin ich dann zur voestalpine gekommen. Also es ist ja, man kann sagen, Verkauf, egal was, von Dienstleistungen, Produkten und dann eben der Sprung bis zur voestalpine, wo wir uns halt kennengelernt haben.
Spannend. Hätte ich nicht
Ja,
gedacht.
und es war halt in der Zeit, dann mit meiner zweiten Frau, mit der meine beiden Söhne habe, war es halt irgendwann einmal so, dass man als Mann sich dann überlegt, so in den 30ern, naja, es heißt ja immer, Kinder zeugen, Baum pflanzen, Haus bauen. Ne? Das mit Kinder zeugen, das haben wir abgehakelt, haben wir ja. Baum pflanzen habe ich mir jetzt nicht so schwierig vorgestellt. Von Bella Flora so ein Stammerl holen und in die Erde einbuddeln. Das mit dem Haus bauen war eine Schwierigkeit, weil man natürlich als junger Familienvater nicht unbedingt über das Vermögen verfügt, wenn man es nicht geerbt hat oder sich sonst irgendwo angeeignet hat. Jetzt habe ich mal dann gedacht, ich möchte meinen Kindern trotzdem was hinterlassen und bin auf die Idee gekommen, nachdem ich immer schon gern geschrieben habe, ihnen Geschichten zu hinterlassen. Habe die Themen frei wählen lassen. Mein Kleinster, der war damals 5, der wollte halt eine Piratengeschichte. Der Benjamin, der war 9, knappe 9, der wollte eine Fußballgeschichte, eine spannende, weil er damals Fußball gespielt hat beim Verein in Linz. Und die Linda, die Älteste, die war damals 13, die hat gemeint, na, sie will Liebesgeschichten haben. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, wie mache ich das? Wollte natürlich keine Schüleraufsätze schreiben, sondern habe dann begonnen, ein Fernstudium zu machen bei der Hamburger Schreibschule. Habe dann dort diese große Ausbildung gemacht und Schreiben gelernt und da wirklich wichtiges Handwerkszeug für mich mitbekommen, wie geht man solche Geschichten an, worauf kommt es drauf an, was unterscheidet jetzt ein Schüleraufsatz von einem Buch? Und habe dann parallel für den Kleinen die Piratengeschichte geschrieben, wo es halt darum geht, dass ein junger Bub einen Schatz im Meer findet und dann vor der Entscheidung steht, soll er den heben. Wenn er den Schatz mitnimmt, dann verschwinden die Farben aus dem Meer und alles wird grau. Oder er lässt die verlockende Beute von dort und dann ist alles gut. Naja, er hat sich dann entschieden für eine feine Lösung. Und ja, dann ist es so weitergegangen. Dann ist in Benjamin seine Geschichte gekommen, die Bachelberger hat das Buch geheißen. Das waren die erste Geschichte über einen größeren Umfang für mich. Die hat 100 Seiten, gute 100 Seiten. Und habe mir dann gedacht, ich mache natürlich auch die Illustrationen dazu, so wie ich mir es vorgestellt habe. Bin dann nach den ersten Strichen drauf gekommen, dass die Menschen eher ausschauen wie Maschinen und umgekehrt. Und habe mir dann einen Zeichner gesucht, einen Bekannten. Und bin auf den Roland Resnicek gestoßen und den habe ich mir praktisch dazu gekauft zu dem Buch. Der hat mir dann Entwürfe gemacht und Skizzen gemacht, so wie er die Geschichte verstanden hat. Haben wir die Bildauswahl gemacht und dann in die Geschichte eingearbeitet. Und dann noch das Glück gehabt, dass der Tipps Verlag aufgesprungen ist und gesagt hat, ja, er wird das Buch auflegen. Und ist dann auch darüber vertrieben worden über den Tipps Verlag. Und damals war ich so spendabel, was kostet die Welt, ich kaufe mir das Kugel und habe natürlich nicht geschaut, dass ich die Kosten für den Roland und für mich wieder reinbekomme. Und habe gesagt, alles, was ich mit diesem Buch verdiene, geht an den Fußballverein, für den meine Kinder gespielt haben. Ja, mache die heute nicht mehr so, muss ich ehrlich sagen.
Also, aber die Tipps ist schon das von der Rundschau, oder?
Ja, okay. Genau. Ja, war jetzt nicht der große Verkaufsschlager, aber er ist doch in Linz auf der Landstraße in ein, zwei Buchhandlungen drinnen gewesen, eine Zeit lang. Mhm. Ja, sind, glaube ich, ein paar hundert Exemplare sind weggegangen. Mhm. Aber es dürfte noch was bei den Tipps liegen. Also von den 2000 ist sicher noch nicht alles weg.
Ich glaube, so 2000 sind immer so Auflagen, wo standardmäßig sind, gell? Oder relativ.
Naja, eigentlich wollten sie nur 1000 machen, aber sie haben eine Lektorin gehabt, die dann gemeint hat, das ist super. Mhm. Und deswegen haben sie sich über 2000 drüber traut. Ja, wir haben eigentlich nichts ins Marketing reingesteckt. Also es hat keine Lesungen gegeben und keine großen Berichte. Ab und zu war mal was in der Rundschau drinnen, aber sonst war es eigentlich so ganz nett. Ja.
Wann war das ungefähr?
Also die Geschichte habe ich sicher 2007, 2008 geschrieben. 2011 ist dann gedruckt worden. Also da war der Benjamin dann auch schon wieder in einem Alter, wo ein bisschen raus war schon aus der Geschichte. Ja, dann war natürlich das Thema mit den Liebesgeschichten von meiner Tochter. Die Linda hat mir da vor Aufgabe gestellt, also für pubertierende Tochter Liebesgeschichten zu schreiben. Das war ein sehr, sehr schwieriges Thema. Da bin ich auch nicht wirklich weit gekommen, sage ich jetzt einmal. Es ist nicht eine Geschichte geworden, es sind mehrere Geschichten. Über ein bisschen was habe ich ausprobiert, ein bisschen was habe ich dann noch dazu geschrieben. Meine Mutter hat eine Geschichte noch dazu gebracht und es war halt dann so angedacht, dass man sagt, vielleicht wächst das Buch ja noch, vielleicht kommen noch Geschichten dazu. Ist auch eine Geschichte drin, die sehr, sehr stark an die Trennung von meiner Tochter und von mir bei der Scheidung von meiner ersten Frau daran erinnert, was für uns beide sehr wichtig war dann zum Aufarbeiten. Aber es war eigentlich das letzte Buch, das ich dann geschafft habe in dieser Form. Sie hat es sehr, sehr spät bekommen. Da war es auch schon über 20, aber sie war dann doch sehr froh, dass sie es bekommen hat. Ja. Eine Geschichte ist ja drinnen, wie meine jetzige Frau dann kennengelernt habe. Das ist auch ein eigenes Kapitel und ja.
Das ist aber dann nicht mehr über die Tipps ausgegangen, sondern wenn ich das richtig sehe, ist das E-Pub ist ein Selbstverlob.
Genau. Also es ist nur die Bachelberger sind über den Tipps rausgegangen. Mhm. Die Liebesgeschichten und ein Krimi oder Thriller, den ich noch geschrieben habe, die sind im Eigenverlag über das E-Publi rausgegangen. Und dazwischen ganz untypisch ein Arbeitsbuch, ein Geschäftsguide für die Türkei, wo ich mitgeschrieben habe. Der ist über den Deutschen Bundesanzeiger Verlag erschienen. Es ist nicht sehr leicht, Verlage zu finden, vor allem als unbekannter Autor. Und ich mache mir da eigentlich auch keinen großen Stress. Natürlich wäre es schön, wenn ich davon leben könnte, weil Ideen für Bücher und Geschichten habe ich genug. Aber wie wir es wissen, in Österreich, glaube ich, können 10 oder 12 Autoren hauptberuflich davon leben. Ähnlich wie bei den Musikern. Mhm. Alle anderen müssen was können. Also müssen sicher Geld anders verdienen. Und ja.
Gehen wir nochmal zurück zu den Geschichten. Die Geschichten zur Liebe, wie es du genannt hast, das war das Buch für die Tochter, die Bachelberger für den Sohn. Für den zweiten und für den ersten, das ist nie publiziert worden. Für wen hast du dann den Krimi geschrieben?
Das ist für meine zweite Frau. Wohl angemerkt, meine dritte sitzt gerade neben mir, deswegen ein kurzes Gelächter. Nein, also sie hat sich natürlich auch was wünschen dürfen und ist ein Thriller-Fan nach wie vor, glaube ich. Und ich habe mir dann als Projekt vorgenommen, ein Buch zu schreiben mit mehr als 400 Seiten. Das war eigentlich für mich die große Herausforderung, wie sowas geht. Ich habe mir das nicht vorstellen können. Und es hat dann 6 Jahre gedauert, bis das Buch in der Form vorgelegen ist, bis die Geschichte fertig war. Wobei ich gesagt, 3 Jahre habe ich gar nicht dran geschrieben. Nach 3 Jahren habe ich mir die ersten 80 Seiten durchgelesen, von denen habe ich 60 wieder weggeschmissen und wieder neu geschrieben. Also bei den 400 Seiten kann man sagen, waren brutto 1000 Seiten, die man geschrieben hat. 400 hat man dann nehmen können oder wollte ich dann nehmen. Und war eigentlich sehr viel aus meiner Zeit von Osteuropa, handelt viel in Ost- und Südosteuropa. Sind Charaktere drinnen, die ich versucht habe nachzuzeichnen. Also das ist nach wie vor relativ schwierig für mich, Charaktere wirklich schlüssig und bildhaft darzustellen. Das ist was eine Herausforderung ist. Und die Geschichte selber, ja, es ist versucht dort Gefühle einzuarbeiten, wie Rache, wie Neid, wie Hass, wie Liebe, alles Mögliche, wo man halt sagt, das könnte einen Leser reizen. Und Feedback war eigentlich ganz gut. Also es haben, glaube ich, mittlerweile doch immerhin stattliche 43 Personen das Buch gelesen, so in etwa. Aber es war halt kaum einer dabei, der gesagt hat, das ist schlecht. Das, womit viele ein Problem hatten, ich habe versucht, authentisch zu sein, auch mit den, vor allem mit den Personennamen. Und wenn man dann in Osteuropa unterwegs ist und das an mehreren Stationen und man hat mehrere osteuropäische Charaktere mit Namen, dann ist es für viele Leser schwierig, das dann über die Geschichte hin auseinanderzuhalten und wieder hinzubringen. Das war eigentlich der Hauptkritikpunkt. Meine Mutter hat gemeint, mach, dass dir sowas Blutiges einfällt. Aber, ja, ist auch okay. Aber ja, mir gefällt die Geschichte auch. Also ich habe es dann selbst 2 Jahre lang nicht gelesen und dann erst wieder gelesen. Man sieht eh, das ist zum Beispiel ein Exemplar, wo noch einige Anmerkungen drinnen sind, was man bei einer zweiten Auflage besser machen könnte. Und hab das dann halt verteilt. Der es wollte, der hat es bekommen oder mal als Geschenk mitgenommen. Schreibe jetzt gerade an einer Fortsetzung, sage ich mal. Also jetzt bei diesem, der Ermittler, der Konstantin Koreljew, der kriegt jetzt einen zweiten Fall verpasst. Und die Figur von Koreljew, die ist so halb so wie ich, also da ist einiges von mir drinnen in der Figur. Und ich versuche jetzt die Charaktere eben, die jetzt die aus dem ersten Buch oder aus der ersten Geschichte übernommen werden, versuche ich jetzt weiter zu entwickeln. So wie ich gesagt habe, dass man jetzt schaut, dass das dichter wird, trotzdem authentisch bleibt, aber Menschen verändern sich im Laufe der Zeit und durch Ereignisse und das versuche ich jetzt bei den Charakteren auch und bastle gerade an seinem zweiten Fall. Ja.
Wie viele der Charaktere, die da drinnen sind oder die Geschichten sind sehr real?
Naja.
Also es ist nicht irgendwie, dass man sich die Ideen geholt hat, wie die Person ist, sondern die Verstrickungen, wie stark sind das an Originalschauplätzen oder Handlungen oder Personen herangezogen worden?
Also ich sage mal, Charaktere, die drinnen sind, sind sehr realistisch. Also die Charaktere, die da drinnen vorkommen, die habe ich auch getroffen. Nicht so ganz in die Ausprägung, aber die habe ich auch gesehen. Schauplätze sind authentisch. Und die Geschichte selber, naja, ist schon ein bisschen ausgeholt und
ja. Also es ist kein Tatsachenbericht.
Nein, auf keinen Fall. Nein, ist fiktiv.
Was für Sendungen oder Filme oder Bücher liest du dann primär? Oder wo sind deine Schwerpunkte? Fantasy, Science Fiction, Horror, Endzeit?
Das wandelt sich zwar, aber ich habe sehr, sehr gerne Spionage-Themen. Mhm. Also ähnlich wie der Zarewitsch, jetzt nicht Spionage, aber so thrillermäßige Sachen, wo man halt nicht genau weiß, in welche Richtung geht das jetzt, wie geht's weiter. Zum Beispiel so Jason Bourne, das ist diese Richtung, die sehe ich gern, die lese ich gern. Mhm. Hab dann eine Zeit lang genauso gesagt, nein, ich bin Österreicher, ich lese österreichische Literatur, dann bin ich auf den Adrian Metzger gekommen, der halt auch wieder so Hobbydetektiv ist und in die Richtung. Jetzt habe ich gerade Japaner in der Reißen. Habe vorher jetzt zwei Bücher heuer schon gelesen vom Wolf Haas. Ja, es ist kunterbunt, sage ich jetzt einmal. Was mich geschichtenmäßig schon interessiert, wo ich mir aber die Zeit noch nicht genommen habe, ist natürlich Harry Potter. Ich meine, die Filme schaue ich auf und ab, gelesen habe ich es noch nicht. Herr der Ringe, Teil 1 und die Hälfte Teil 3, ja. Teil 2, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen, das ist nichts. Natürlich, wenn man in Neuseeland war, wobei ich in Neuseeland war, da hat es den Hobbit noch nicht gegeben. Aber ja, natürlich. Das war schon okay.
Du meinst das den Film nicht, das Buch, weil das Buch
ist. Das Buch gibt es schon länger, aber die Szenerie dazu hat es noch nicht gegeben in der Form. Ja, also es ist breit gefächert. So ganz Star Wars, Star Trek nicht zwingend. Also das ich bin doch eher auf dem Planeten, also auf dem Planeten unterwegs. Mystisch, historisch, ja, das schon, also Mittelalter oder was in der Richtung, das schon. Aber eher auf diesem Planeten hier. Aber ja, Indiana Jones geht natürlich auch.
Ja. Ja gut, das kommt ja der nächste gerade ins Kino oder demnächst ins Kino.
Ja, das finde ich faszinierend, was ich gelesen habe, wie der trainiert. Ich kann mir es nicht vorstellen, aber Hut ab, wenn er es mit 80 zusammenbringt.
Ich vermute mal, da wird das eine oder andere Computertechnik-Thema groß geschrieben werden.
Ja, was ist gestanden? Jeden Tag 120 Kilometer Training, Laufen und Radfahren.
Der nimmer. Sein Double, ja, aber der nimmer.
Ich will ihm nichts unterstellen, darum sage ich. Ich hoffe, dass es kann und ich würde es mir dann mit 80 auch wünschen, dass ich es wieder kann.
Er geht davon aus, dass der Jean-Luc Picard, also sprich der Patrick Stewart, wird ein ähnliches Baujahr sein und der wird mit seiner Arthritis und Ähnliches nicht mehr so viel miteinander rennen.
Denke auch, ja. Ja. Also, nein, also. Ich weiß nicht, warum er sich's antut, aber.
Er wird jetzt nicht wegen Geld dafür kriegen, muss man fairerweise
sagen. Der Gastauftritt von Sean Connery als sein Vater, der war ja okay, aber Harrison Ford als Vater von Jung Indiana Jones, ich meine, dann haben wir schon die dritte Generation. Schauen wir halt einmal, was
da passiert. Aber die zweite Generation, die dem noch eifert, weil der Sean Connery war ja eher der dümmliche Papa, der halt was probiert hat und nur halt der klassische Wissenschaftler war, nichts zusammengebracht hat.
Weil er hat sich nicht so vermarkten können.
Ja, der Kick hat ihm ja gefällt. So, das er, ist,
Er war der wirklich der verbohrte Wissenschaftler, dem nur das Thema interessiert hat und rundherum nichts.
Ne? Naja, aber sie haben beide denselben Frauengeschmack gehabt.
Natürlich, naja.
Zumindest laut dem letzten Presszug
natürlich. Ford Connery, naja, na klar, ne?
Ja. Nein, das ja, war damals eine sehr lustige Geschichte. Ja. Kommen wir wieder zurück. Also sprich, du bist am Arbeiten am zweiten Teil.
Ja, also der Zarewitsch ist sein erster großer Fall. Er hatte den Untertitel in seinem persönlichsten Fall, weil es sehr viel von seiner Vergangenheit aufarbeitet. Und das war für mich in der Zeit eine Zeit, wo ich sehr viel aufarbeiten wollte und musste. Und deswegen habe ich die Figur auch sehr persönlich gestaltet und sehr, sehr gereizt. Jetzt gibt es eine Fortsetzung, die sich wieder mit ein bisschen einem vielleicht ja bekannten Thema auseinandersetzt, wo es halt auch um Krankheiten geht, um Geld wieder geht, um ja doch wieder einiges an persönlichen Konflikten zu bestehen. Der Konstantin Koreljew, der Ermittler und Held eigentlich dieser Geschichten. Und bin gespannt, also ob ich dorthin komme beim Schreiben, wo ich hin will. Ich habe das bei dem gemerkt, also ich hatte einen roten Faden durch einzelne Szenen und Kapitel hindurch, bin aber in den Dialogen ganz woanders rausgekommen. Mhm. Also das war oft spannend, wohin sich dann, obwohl man sie alleine schreibt, Dialoge hin entwickeln können, einfach weil man Charaktere miteinander reden lässt. Da kommen dann Antworten, die dann nicht mehr zu dem Ziel passen, was du als Autor eigentlich wolltest. Da machen sie die Figuren dann selbstständig. Das finde ich ganz lustig. Und ja, es gäbe auch bei den Bachelbergern noch Ideen für ein weiteres und auch andere Richtungen, wo ich sage, nicht nur fiktive Geschichten zu schreiben, sondern vielleicht auch wirklich ein bisschen was Gesellschaftspolitisches. Da ist natürlich das Thema, wie sehr interessiert die gesellschaftlichen oder politischen Meinungen vom Martin Wohlitz irgendwen. Aber ja, es gibt historische Beispiele, die haben auch was niedergeschrieben. Und das hat dann den einen oder anderen interessiert, ja.
Mhm. Sehr viele sogar, ja.
Ich meine jetzt nicht nur diese Zeit, ja. Diese Schrift.
Weil du vorher gemeint hast, der Mutter gemeint, dass das sehr blutig ist, der erste persönlichste Fall. Würdest du selber sagen, war der blutig genug? War er zu wenig blutig? Oder?
Also ich finde, es ist dort blutig, wo Blut hingehört. Mhm. Ja, es gibt natürlich Gewalt in verschiedensten Formen. Aber ein Killer hat eine Aufgabe und der wird den Typen oder sein Opfer nicht zu Tode reden. Mhm. Er wird halt andere Tötungsmaßnahmen setzen und genau das passiert. Und damit steckt halt einmal auch eine Hacke im Kopf und da werden auch Schüsse abgegeben.
Gutes Stichwort Hacke im Kopf. Wird das sehr intensiv beschrieben, mit welcher Adern alle platzen oder?
Nein, okay. Nein. Also ich bin niemand, der sich am Tod weiden möchte, und es soll schon jeder sein eigenes Bild erzeugen können, wie er sich das vorstellt. Da sind auch Szenen zum Beispiel drin oder in Anlehnung an Hollywood-Filme, gerade diese mafiösen Szenen, die sind von der Idee her durchs Fernsehen entstanden.
Also Pate 1, 2, 3 und Co.
Das ein bisschen oder spätere Filme einfach, wo man schaut. Aber es ist, ja, das war eine der Learnings aus diesem Schreibstudium. Mhm. Schreib über das, was du kennst und weißt, und versuch dich nicht in Fiktiven, wo du keine Ahnung drüber hast.
Wie intensiv war, wenn du es gewundert, warum das noch nicht gekommen ist, wie intensiv war die Recherche von den Gegenspielern von James Bond, die ja sehr oft im russischen oder im Ostblock-Milieu aktiv sind. Ist da irgendein Einfluss gewesen aus deiner Sicht her? Oder weniger oder gar keiner? Oder war der James Bond oder Ähnliches überhaupt relevant für dich?
Also ich bin ein großer James Bond-Film. Fan und auch von der Figur, hat aber bei der Geschichte eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Also ich habe da andere Vorbilder gehabt, andere Erlebnisse gehabt, habe mir zum Teil Bösewichte gesucht, die ich dann noch überzeichnet habe, weil ich einfach den allerschlimmsten, bösesten haben wollte. Ja? Und dazu sind die von James Bond eigentlich sehr, sehr putzig. Ja? Also sind für mich jetzt keine Bösewichte in dem Sinn, wie ich sie gerne in der Geschichte drin haben wollte. Also ich habe da wirklich versucht, diesen Zarewitsch, der Gegenspieler ist, als einen Bösewicht für mich hinzustellen, wo ich sage, also den als Gegner zu haben, da kriege ich Angst. Ja.
Würdest du dich jetzt als entdeckender Schreiber oder als eher, wie sagt man da, als planender Schreiber deklarieren, im Sinne von, dass du die Geschichte von Anfang bis, also von Anfang bis zum Schluss durchplanst und dann sagst, okay, das Segment muss das sein, das Kapitel ist und so weiter, oder lassest du mir zu, was, dass das der Schluss offen ist?
Es beginnt alles mit einem Satz. Und von dem Satz ausgehend wären dann 400 Seiten. Also auch dieser Zarewitsch hat mit einem Satz begonnen, den ich dann immer weiter hinterfragt und ausgebaut habe.
Ist das im Prinzip dann deine Prämisse oder dieser Satz? Oder war das einfach nur...
Das ist die Prämisse, ja. Okay. Genau, von der geht's aus. Und dann wird halt aus dieser Prämisse heraus jedes Wort hinterfragt. Also wer, wann, warum, weshalb, wozu. Und das wird halt möglichst so dargestellt, dass man nicht in die Falle tappt, ja, der Autor weiß sehr Bescheid, der Leser muss Bescheid wissen. Ne? Das ist halt das, was man als Autor berücksichtigen sollte, nichts offen zu lassen, keine Annahme zu treffen, na eh klar, es ist gar nichts klar, weil der andere hat keinen Tau davon, was du eigentlich gemeint hast, du musst es ihm alles darstellen. Und das macht aber Spaß, ist aber der aufwendigste Teil. Also ich sage auch jetzt bei der zweiten Geschichte, ich habe jetzt einmal einen Teil dieses Gerüstes beieinander, formuliert gerade einzelne Kapitel aus, einzelne Szenen, die mir einfallen. Das ist auch immer recht spannend, wo einem Szenen einfallen und wie einem Szenen einfallen. Bei mir ist meistens in der Nacht. Und ich weiß dann in der Früh nicht mehr, was mich besonders ärgert. Und ja, oder im Autobus, aber da habe ich jetzt schon die Lösung, eben immer einen Stift und einen Zettel einstecken zu haben, dass man sich überall Notizen machen kann.
Handy.
Ja, Handy ist mein, mag ich nicht da drauf reden. Also ich mag das selbst. Ja, mag ich auch nicht, weil die Schrift kann ich nicht mehr lesen, die ich am Handy habe.
Das ist ein Buchstaben, man sieht, da drückt man drauf.
Nein, das geht nicht so langsam. Nein, ich will das Handy einfach nicht.
Okay. Ja. Nein, aber dieses Argument, ich habe erst vor kurzem andere Folgen von mir durchgehört und das sind zwei Sachen gegangen, ähnlich waren nur eins. Prämisse habe ich schon mal angehabt, der mir erklärt hat, so was wie Prämisse gibt es nicht, das ist ein Schwachsinn. Der Arbeit ist mittlerweile wieder irgendwo auf dem Fußgelände.
Okay, gut.
Nein, aber das Zweite war, und zwar der im Max Model, den ich interviewt habe, der hat in dem Interview so wunderschön formuliert im Sinne von, ich weiß nicht mehr, irgendein bekannter Sänger, was Gitarrist, irgendwas so nach dem Motto, wenn dem was eingefallen ist, dann wollte er das gleich irgendwie notieren und so weiter. Also gerade in der Musikbranche ist es noch viel schlimmer, so wie beim Ding. Und dann hat er sich immer verflucht im Sinne von, naja, dann hat er nichts zum Mitschreiben gehabt und so weiter. Und dann hat er sich gedacht, irgendwann einmal so, wenn es das nicht über einen längeren Zeitraum immer wieder auftaucht, dann ist die Idee nicht gut gewesen. Auf das ist dann
alles. Ja.
Aber es ist auch noch bedingt so, weil manche Sachen verändern sich ja dann trotz alledem und ja, das mitten in der Nacht und so weiter, coole Ideen. Das ist der Grund, warum ich schon mitgekriegt habe, dass manche neben einem Nachkastel zumindest was liegen haben. Wurscht, ob die Geräte oder irgendwas anderes?
Ja, habe ich auch schon gehabt. Es ist nie ein einziges Wort auf den Zettel gekommen, weil dann, wenn ich munter werde, weiß ich es nicht mehr.
Aber du hast dich da erinnern können, dass was gewesen ist.
Ich weiß, dass ich an welcher Szene ich ungefähr gearbeitet habe, gedanklich. Ich weiß ungefähr, wo es hingeht, aber wenn ich es aufschreiben will, steht nicht mehr das dort, was ich weiß, dass mir eingefallen ist.
Aber das ist ein gutes Stichwort mit den Hilfsmitteln. Mit welchen Hilfsmitteln hast denn du deine Geschichten bis dato entwickelt?
Im Prinzip ganz, ganz einfach. Ich habe mir einzig nur ein Schreibprogramm gekauft, Papyrus, das mir bei der Struktur hilft, einfach. Und bei der Anlage eher bei den formalen Geschichten. Mit dem habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also kostet nicht viel und kriegt automatisch Updates und Erneuerungen und ist wirklich zum Schreiben, wird immer wieder adaptiert und angebracht. Das finde ich cool. Sonst sitze ich nur mit dem Laptop oder jetzt, wenn ich keinen Laptop mitnehme, nehme ich mal einen Block und einen Stift mit und setze mich irgendwo hin. Also ich habe jetzt im Februar im Urlaub in Ägypten Zeit gehabt und habe halt, weiß nicht, 15 oder 20 A4-Seiten voll gepinselt, was mir da reingefallen ist. Also das funktioniert gut. Gerade in Zarewitsch, ich meine, ich habe damals mit Familie, kleinen Kindern und Vollzeitjob. Ja, da sind halt Nächte reingeflossen. Wenn alle im Bett waren, habe ich dann zum Schreiben angefangen. An dem Schlafdefizit knabber ich heute noch. Aber es ist jetzt eine große und gern verwendete Ausrede, ich habe ja keine Zeit. Ja, Schwachsinn. Ja, es gibt keinen Elfenbeinturm für einen Schriftsteller, der muss und kann, und er kann wirklich überall schreiben. Man muss nur statt Fernsehen Handy schauen oder Handy spielen oder beim Wirten sitzen, sich hinsetzen und schreiben. Also Zeit ist genug da, und das, was manchmal fehlt, ist die Ruhe für die Ideen, weil die müssen doch irgendwo geboren werden, aber manches kommt ganz spontan und dann bin dann keiner, der strukturiert schreibt. Also mir fällt dann zu der Szene was ein, dann schreibe ich dort ein paar Zeilen. Mir fällt der Dialog auf, dann schreibe ich den Dialog. Ich kann vieles davon später vielleicht in der Geschichte nicht mehr verwenden. Aber die Ideen waren da und jede Idee führt wieder weiter. Und ich habe das dann gemerkt, auch bei dem Buch, also ich habe mich wirklich gequält über 60, 80 Seiten, das Ding dann 3 Jahre nicht mehr angeschaut. Und auf einmal ist es dann gekommen und ich habe das Buch dann im Endeffekt in 5 Monaten geschrieben gehabt. Da waren auf einmal dann 400 Seiten im Kopf und fertig. Ja, das ist ruckzuck gegangen.
Wird der nächste Band auch 400 Seiten haben? Oder mehr oder weniger?
Ja, ist für mich diesmal keine Challenge mehr. Für mich ist jetzt in der zweiten Geschichte die Charaktere die Challenge. Wenn die Charaktere 400 Seiten brauchen, werden sie es kriegen. Wenn sie 200 Seiten brauchen, werden sie 200 kriegen. Wenn sie 600 brauchen, werden sie 600 kriegen. Also dieses Volumen, diese Quantität ist jetzt nicht mehr die Herausforderung für mich. Für mich sind jetzt die handelnde Personen die Herausforderung. Im nächsten Teil werden wir dann sehen, was dort wieder für mich die Challenge wird. Aber ich möchte mich einfach mit jeder Geschichte verbessern und was dazulernen. Und man merkt ja bei den Schriftstellern, es sind sehr, sehr oft, nicht alle, aber sehr, sehr oft die Vielschreiber diejenigen, die dann das, was sie sagen wollen, wirklich so einen Punkt bringen, wo an jeden die Gänsehaut runterrennt. Und die Fähigkeit würde ich gerne lernen und haben, nur so viel zu sagen und nur so viel zu schreiben, bis dieser Gänsehauteffekt eintritt, ob im Positiven oder Negativen, und alles andere wegzulassen. Und das wäre für mich rhetorisch und schriftstellerisch durchaus ein Lebensziel, das zu können. Ja.
Wenn du jetzt wen dazu animieren könntest, oder anders gesagt, wenn du wem Tipps geben könntest, der neu einsteigen möchte in das Schriftsteller-Business, weißt du, ein bisschen übertrieben, aber zumindest in die Richtung denken würde, wo du sagst, okay, das sind so Foltersteine oder Stolpersteine, wo du drüber gestolpert bist, wo du sagst, okay, das muss man nicht machen.
Also ich würde auf jeden Fall jedem raten, Geschichten zu schreiben, egal wie gut oder wie schlecht sie sind. Ich kann nicht schreiben, gibt's meiner Meinung nach nicht. Ich kann nicht gut schreiben oder ich kann keine guten Geschichten schreiben, das gibt's. Ja. Aber ich kann nicht schreiben, nämlich meine eigenen Gedanken irgendwo aufschreiben, das glaube ich nicht, dass es das gibt. Und das sollte ja jeder tun. für mich das Wichtige war, nicht warten auf bestimmte Situationen, bestimmte Umgebung. Ich brauche jetzt meine Ruhe oder ich kann nur am Abend oder das, ja, ich habe es auch geglaubt, eine Zeit lang, ich brauche meine Füllfeder dafür und mein Schwarz in Leder gebunden, Schwachsinn. Alle diese Vorurteile, die man kennt, sollte man über den Haufen hauen und einfach das schreiben, was einem Spaß macht. Ob das jetzt, keine Angst davor haben zu scheitern, keine Angst davor haben, man muss ja die Dinge niemanden lesen lassen. Ja. Das war für mich eigentlich auch ein großes Learning, das, was ich dann einmal niedergeschrieben habe, jemanden zu geben und sagen, bitte lies das. Boah, da ist mir der Reis gegangen. Das ist ein großer Schritt. Aber auf der anderen Seite, wenn man Schriftsteller sein möchte oder sich so bezeichnen möchte, dann muss man es auch hergeben, dass irgendwann einmal, und dann muss man sich der Kritik auch stellen. Das muss man sich überlegen, ob man das will, aber für sich selbst das zu schreiben, ich finde das eine ganz spannende Alternative zu einem Videospiel, ja, wo man auch in eine Welt eintauchen möchte, die einem gefällt, Geschichten erleben möchte, die man in der realen Welt nicht erlebt. Das selber Schreiben ist auch sowas, wo man eigentlich sich in eine Welt hineinbegeben kann, die man sich so gestaltet, wie man will. Man kann Namen erfinden, man kann Figuren erfinden, man kann Schauplätze erfinden. Man kann vielleicht sogar auch Spiele erfinden darüber hinaus. Also ich sage mal, das Harry Potter hat ja eine Dimension angenommen, Herr der Ringe hat eine Dimension angenommen, wo ja leider bis zum Kaffeehäferl alles mit diesen dummen Bildern bepickt worden ist, aber das wird nicht jeder zusammenbringen und kann auch nicht jeder zusammenbringen. Und diese Geschichten am Küchentisch mit Sozialhilfe begonnen und jetzt zur Multimillionärin geworden, super Geschichten. Brauchen wir aber nicht davon ausgehen, dass wir das auch selber schaffen. Aber ich kann in Welten eintauchen. Und dieses in Welten eintauchen, glaube ich, ist was jeder tun sollte. Und nicht nur elektronisch, nicht nur in von Fremden vorgegebenen Spielen, sondern die eigenen Dinge einmal zu machen. Das würde ich sagen, ist gut.
Abseits von dem Geschichten erzählen, wie schaut's denn sonst noch aus, hobbytechnisch?
Hobby, das ist immer so schön. Ja, ich hatte früher mehr. Was ich sehr gerne mache, momentan ist natürlich im Haus oder im Garten was, das ist für mich neu. Ich war bis jetzt ein Wohnungsmensch und ein Großstadtmensch und habe jetzt ein Haus im Mühlviertel in einer 1000-Seelen-Gemeinde. Da läuft viel Freizeit hinein, sage ich jetzt einmal, was ich auch möchte. Das Interesse von meiner jetzigen Frau und von mir geht in Richtung autarkes Leben. Also wir wollten eigentlich einen ehemaligen Bauernhof oder Sacherl und das wieder aufbauen und herrichten. Jetzt sind wir froh, dass wir es nicht gehabt hätten, weil wir beide 40 Stunden arbeiten und wenn du um 5 Uhr mit dem Frühbus in die Arbeit fährst und um 17, 18, 19 Uhr heimkommst, hast keine Idee mehr, dir eine Sacherl oder Landwirtschaft herzurichten. Aber mich jetzt mit diesen landwirtschaftlichen Themen zu beschäftigen, Gemüse anzubauen, mich mit technischen Dingen zu beschäftigen, was das Haus betrifft, Photovoltaik. Also ich arbeite zwar in der IT, das darf ich gar nicht laut sagen, aber ich bin ein DAO, was Technisches anbelangt. Ja, ich kenne mich bei Printern aus, mit denen kann ich was tun. Aber Photovoltaikanlage jetzt da drauf zu hauen, worauf musst du achten, worauf nicht, das sind halt so Dinge, ja, die muss ich jetzt lernen. Ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben eine wunderbar eingerichtete Werkstatt. Da stecken Geräte noch herum, die ich unbedingt haben musste. Die habe ich noch nicht einmal verwendet, weil ich da weiß, wofür. Aber ja, also das Ganze rund um das Thema Haus bauen, Haus sanieren, Haus herrichten, mit Handwerkern reden und so weiter, das ist fast zum Hobby geworden, das mache ich ganz gern. Musik ist eine große Leidenschaft. Habe ich früher selbst Klavier gespielt und Flöte, wie fast jeder Jugendliche oder jedes Kind. Würde ich ganz gern wieder. Momentan, wenn keiner daheim ist, selbst in dem Haus, blase ich ab und zu Mundharmonika und versuche das Ding zu lernen. Für nächstes Jahr hätte ich Ukulele vor. Und dann wieder ein bisschen Klavier. Ja, muss man schauen, wohin das führt und was da geht. Reisen ist noch immer ein Thema. Wandern, Sport wäre ein Thema, wenn ich nicht so fett war, wie ich gerade momentan bin. Aber die letzten 15 Kilo rühren daher, weil ich zum Rauchen aufgehört habe. Und das ist bei mir immer, wenn ich zum Rauchen aufhöre, dann nehme ich 15 Kilo zu. Ja, jünger wird man auch nicht. Also ich wollte noch in meinen ersten Halbmarathon laufen. Dann kam Corona. Bis zu dem Zeitpunkt war ich auf Halbmarathonlaufniveau. Momentan nicht einmal einen halben Kilometer Niveau. Also das funktioniert nicht. Würde natürlich gern sportlicher wieder sein. Ja, aber nicht, weil du gesagt hast, zuerst Familie ist ein eigenes Thema. Meine Kinder sind groß, die sind weg. Haben auch jetzt, was mir schwerfällt, nicht mehr zwingend den Bedarf, den Papa jeden Tag zu hören oder zu sehen. Fällt mir schwerer als ihnen. Aber ich glaube, wenn ich mich daran erinnere, wie das damals war, wo ich ausgezogen bin, war es nicht anders. Ich war eher froh, dass ich meine Eltern nicht mehr gehört habe. Aber ja, meine Frau, die Elisabeth, die hat selber auch schon drei erwachsene Buben. Und der geht es ähnlich. Die sind zwar alle in Linz und da hat er jetzt noch ein bisschen mehr Kontakt. Aber sonst sind eigentlich ja meine Eltern noch da, Familie. Der Papa hat jetzt gerade seinen 80er gehabt. Mutti folgt bald mit dem 80er. Also das sind auch schon eigene neue Gespräche, die man da führt, womit man nicht gerechnet hat, was man den Eltern einmal alles erklären muss. Aber es ist so, vor allem, wenn das Internet wieder verschwunden ist oder da
Ich
kommen.
hab's Internet gelöscht.
Ja, da lacht man drüber, dann kommt man zu den Eltern und die haben es wirklich gelöscht oder sind davon überzeugt. Teilweise faszinierend, was die am Handy zusammenbringen. Das ist unglaublich, was die alles vernichten können. Man richtet es halt dann einmal in der Woche wieder her und das geht. Ja, aber sonst ist familientechnisch also jetzt schon die Zeit angebrochen, wo man sie nicht mehr hat. Und ist auch gut, die sind alle groß, die sind alle gescheit, die sollen ihren Weg gehen. Und selber muss man auch schauen, dass man dann nicht sehr schnell zum alten Eisen gehört. Ich muss eh schon feststellen, dass ich bei den Social Medias nicht mehr ganz dort bin, wo meine Kinder sind, mit den Dingen nicht mehr so umgehen kann, wie die umgehen können, musiktechnisch keine Ahnung mehr habe, was nach den 90ern passiert ist. Und ja, schon langsam kriegt man trotzdem mit, dass es eine gute alte Zeit gab, an die man sich gerne zurückerinnert.
Ich sag's mal so, musiktechnisch hat sich die Geschichte nicht wirklich vorwärts entwickelt, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, aber ich verstehe das ja, absolut. Weil du vorher gemeint hast, Siedler von Catan und Co., was habt ihr denn sonst noch gespielt, oder?
Also wenn wir spielen, dann sind es eher einfachere Geschichten vom Würfelpokern. Übers Schnapsen hat man mal gesagt, Hose runter, Monopoly. Eine Runde haben wir mit meiner Schwiegermutter und einer Freundin von ihr, da spielen wir so alle Damen lang einmal Tarock. Das ist noch das geistig ein bisschen herausforderndere. Aber ja, sonst zu zweit haben wir nicht sehr viel Spielthemen. Also, ich meine, Schachcomputer kenne ich, da kannst du alleine auch spielen. Habe ich aber immer verloren, weil ich zu blöd bin für das Spiel. Macht dann nicht immer Laune. Ja, und dann bleibt noch Frisbee, war noch ein Thema für uns zu zweit, was wir gespielt haben. Ist halt kein Brettspiel, aber ist halt in der Natur draußen. Aber was haben wir sonst noch gespielt? Ja, wir haben einen Haufen Spiele eigentlich da, aber die in letzter Zeit spielen wir kaum mehr. Weil das Haus und der Garten einfach die Freizeit vernaschen.
Ja, ist klar. Aber es habt ihr schon viel geschafft.
Oder wir schweinemüde sind, wenn wir dann endlich einmal daheim sind. Also
Das ist
Müdigkeit ist ein großer Hemmschuh. Das ist grauslich.
Naja, ich bin jetzt die letzten 3 Wochen heimgekommen und theoretisch jeden dritten Tag bin ich im Prinzip einmal 1 Stunde oder 4 Stunden mal gleich mal flach gelegen.
Aber ich weiß nicht warum. Also kann man's, entweder habe ich Corona gehabt und das sind Spätfolgen.
oder es ist die Frühjahrsmüdigkeit oder es ist irgendwas anderes, was gerade massiv auszahlt. Weil es haben viel. Es haben wirklich viel.
Ja, nur ich sage, Corona ist eine bequeme Ausrede.
Ja.
Ja, natürlich, wenn um 20 nach 4 der Wecker läutet, bist du am Abend müde. Es ist so. Aber dass man auch nicht mehr munterer und fitter wird, wenn man länger schläft. Also das Wochenende auch, ja, ist ein bisschen besser. Aber wenn der Montag um ist, der Dienstag geht vielleicht noch. Ab Mittwoch brauchst du mich nur noch zum Türstock zu belanen und ich bin weg. Also das ist.
Ja. Was mir aufgefallen ist, und das ist mir jetzt den Tag gestern vielleicht ein bisschen bewusster geworden, ist, und zwar, ich war jetzt die letzten 10 Jahre fast relativ fit oder fitter, bis auf die letzten 3 Jahre. Wegen der Schulter und Corona, also die Pandemie und so weiter. Und ich glaube auch durch das, dass mir die regelmäßige Bewegung und diese Fitheit fällt, dass mir köder ist.
Das ist auf jeden Fall, na klar. Weil der Kreislauf an in den Schwung kommt. Mhm. Wodurch? Ich meine, ich habe. Mir war kälter, wie ich dünner war. Mhm. Also wie wirklich vor ein paar Jahren die Scheidungszeit gehabt habe, da habe ich 40 Kilo weniger gehabt. Da war man auch in der Nacht einmal kühl oder ich habe mir einen Pullover angezogen. Mhm. Momentan ist das Thermometer zweistellig, kommen die schwarz raus. Also völlig egal, ne? Ja, für mich dieses außerirdische Leben und so weiter, das interessiert mich immer vom technischen Standpunkt her. Wo ich mir denke, es war eigentlich jetzt so, meine Kinder waren jetzt so die Generation, die sich mit dem auseinandersetzen sollten, wie baut man Stationen, weil du wirst es nicht zusammenbringen, dass die Bevölkerung aufforderst, sich nicht mehr zu vermehren. Es wird nicht funktionieren. Der Planet hat aber irgendwann einmal das Ende seiner Kapazitäten erreicht. Das heißt, ja, du musst dich mit dem Gedanken auseinandersetzen, wie geht's weiter. Diese Science-Fiction-Filme und so weiter mit Raumstationen gibt's eh schon immer. Ist komischerweise auch alles düster. Ja, sind oft
sehr
nur.
Sehr viele, ja.
Oft nur, dass dort irgendwelche Verbrechen und eigentlich sind es Sträflingskolonien und pipapo. Keiner kommt drauf, dass man dort einen Lebensraum schaffen kann, wo Familien und kleine Kinder groß werden sollten. Also.
Ich habe letztens einen Film gesehen, der genau in die Richtung geht, wo man sagt, okay, es war, oder es ist eine Raumstation, so wie die ISS, und die haben irgendwie so, um was ist da gegangen? Ich glaube, um eine Aufzüchtung von Algen, die mitunter den Sauerstoff produzieren und so weiter, und die wiederum in Urin aufbereiten und so Geschichten. Und dann plötzlich hat die Atmosphäre rot gefärbt von der Erde, das heißt, die Kommunikation war abgeschnitten, dann ist man draufgekommen, Menschheit ist hin, total. Die haben durchgetragen, aber haben Suizid gemacht, was es ist, also die klassischen Geschichten.
Ja.
Und plötzlich haben nur mehr 3 überlebt. Und ja, dann ist die Geschichte ein bisschen weitergegangen. Der eine war so um die 60, das war eigentlich der primäre Forscher für dem ganzen Thema. Plus Soldatin, plus halt ein Techniker, so nach dem Motto, der mit der Soldatin gekommen ist. Die zwei sind ungefähr selbes Baujahr, also sprich, die haben dann gepoppt. Sehr klar. Hups. Plötzlich färbt sich die Algen schwarz. Dann kommt man drauf, naja, das ist das kann immer nicht, weil die Algen reagieren ja auf kleinste hormonelle Veränderungen.
Ah,
ja. Ha, sie ist schwanger.
Oh, cool,
ja. Und ja, dann ergibt sie wieder was und dann stellt man fest, ja, die ganze Erde ist doch nicht tot, sondern es haben sie doch ein paar zurückziehen können und dann hat es ein paar so Konflikte gegeben und deswegen haben wir das, was du vorher gesagt hast, mit der ersten Geschichte von dem
Baum,
im Sinne von, nimm es raus und ich zerstöre was oder lass es drinnen,
weil
aber nicht das Tür erreicht, was er erreichen wollte, recht gut, weil genau diese Idee hinter dem war nämlich in dem Film auch. Und dann die Schlusssequenz war, das Kind von denen zwar, also der Typ hat da nicht überlebt, aber das Kind von denen zwar war halt dann, keine Ahnung, 6 Jahre oder was und hat halt dann durch Zufall mit Kindern von der Erde funken können.
Oh, okay.
Was das betrifft. Es war dann
sehr, modern,
hat dann schon ein sehr positives Ende gefunden, was das betrifft. Aber
ja,
es ist also ein allgemeiner Grundtenor, wenn es nur positiv ist, wird es schwierig, wenn man ist Cage und Cage, dann verkauft es.
Aber das ist das, wo ich mir denke, eigentlich müssten wir jetzt unsere Kinder dazu drillen. Macht euch Gedanken, wie das Leben da oben funktionieren kann, wie es funktionieren soll. Da hätten sie eine Möglichkeit, wieder auf eine grüne Wiese was hinzubauen, was ihnen da das herunter nicht
uns
gefällt.
Das zeigt uns ja Marvel momentan.
Mit den da Galaxy bin ich so Rangers. Weit weg von dem.
Nein, ja, aber also. Genau das meine ich. Im Prinzip, wir nehmen ein Comic-Heftel und das ist realistischer als das, was wir momentan zusammenbauen.
Ja.
Das ist, und da bin ich voll bei dir, ja. Also das ist ein wichtiges Thema und...
Es ist nur, wie gesagt, für unsere Kinder, dass die jetzt schon sagen, wenn sie jung sind, nein, ich setze keine Kinder mehr in diese Welt. Ja, man kann schon aufgeben auch, aber man kommt was tun dagegen auch. Und so wie unsere Großeltern und Eltern über unsere Generation gesagt haben, was soll denn aus uns einmal werden, wenn, schau dir die an, die sind ja alle. So reden wir jetzt über unsere eigenen Kinder oder über deren Generation auch, ohne eine Alternative mitzugeben. Also glaubt man mal an die, die gehen einen Weg, den wir nicht verstehen. Aber nur weil wir es nicht verstehen, muss es ja nicht falsch sein. Also die müssen ihren eigenen Weg haben, die haben andere Technologien. Für uns war VHS noch eine neue Technologie. Unsere Kinder wissen schon gar nicht mehr, was VHS ist. Mhm. Also, und das wird noch immer schneller und immer weitergehen. Und da einfach zu sagen, nur weil es ich nicht weiß, muss es falsch sein, die müssen das genauso machen wie ich, dann war die Erde immer nur eine Scheibe und wir hätten keine Radl erfunden. Also das ist, nach dem Prinzip, glaube ich, kannst du nicht leben. Und da muss man den Kindern einfach irgendwann einmal das Vertrauen schenken, vielleicht ein bisschen leiten und sagen, interessier dich für das, ja? Überleg dir was für das, das könntet ihr mal brauchen oder eure Kinder. Ja. Jetzt sich auf Straßen festzukleben, weiß ich nicht, ob das wirklich brauchbar ist.
Na.
Weil, wenn sie sich eine halbe Stunde hinstellen und die Leute mit Zaubertricks unterhalten, hat das einen ganz anderen Charme und Flair. Ja,
ich finde, war den Zugang, dass Leute Pickel verteilen und sich aufs Auto verbicken, fuck Creator, auch nicht recht gerade fördernd in die Richtung.
Destruktives Verhalten hat noch nie wen weitergebracht. Ja, die Politik zeigt uns zwar, dass dagegen sein auch erfolgreich sein kann. Mhm. Es ist aber viel leichter für etwas zu sein. Da findet man viel mehr Anhänger, als dass man immer nur dagegen ist. Ne? Und so, aus Prinzip, weil der Ja sagt, muss ich jetzt Nein sagen, ohne zu überlegen. Liebe Kinder, macht es nicht. Bitte nein, denkt ja, selber nach. Ne?
Politik ist sowieso was Eigenes.
Ja.
Aber gut.
Ist ja kein politischer Kanal.
Genau. Ich bedanke mich, dass du Zeit gefunden hast, dass wir über dich und über dein kreatives Schaffen reden haben können.
Michael, vielen Dank für die Gelegenheit. Hat mich gefreut, meine Anfänge ein bisschen vorstellen zu dürfen.
Ja, ich bin gespannt, wann das nächste Buch dann die Reife zur Produktion findet.
Ja, ich muss nur Zeit finden.
Danke dir. Tschüss.
Danke. Ciao.